Hallo und willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Mein heutiges Gespräch könnte unter Umständen provozieren. Ich habe das große Vergnügen, mit Hermann Arnold zu sprechen, einem durchaus umtriebigen Unternehmer mit starken Meinungen. Hermann, du stammst aus einer österreichischen Unternehmerfamilie, hast BWL an der Uni St. Gallen studiert und dann mit Kollegen gleich mal dein erstes Startup-Unternehmen, eine Computerschule für Kinder, gegründet. Und so ist es dann eigentlich auch weitergegangen mit diversen Gründungen und Unternehmungen. Im Jahr 2000 hast du gemeinsam mit Partnern den Grundstein für die Risikokapitalgesellschaft B2V Partners gelegt. Und dann kam 2001 auch schon die Gründung von Omantis zur Entwicklung einer Talentmanagement-Software. Inzwischen engagierst du dich sehr breit gesellschaftlich und sozial. Ich würde sagen, du bist wohl eindeutig ein Querdenker und hast unterschiedliche Aktionen gesetzt, um frische Denkanstöße in die Businesswelt zu bringen, beispielsweise im Bereich Unternehmensdemokratie. Du hast deine Erfahrungen und Erkenntnisse dazu und generell zur Arbeitswelt der Zukunft ja unter anderem in deinem Buch Wir sind Chef beschrieben. Und generell kann man wohl sagen, du forderst immer wieder mehr Mut zur Innovation und ein Umdenken im Management. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dich heute hier im Gespräch bei mir zu haben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Tina, für die Einladung. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr.
Hermann, vielleicht gleich zum Start. Die Arbeitswelt der Zukunft ist ja aus deiner Sicht nicht hierarchielos. Ich denke, verstanden zu haben, dass du meinst, dass ohne klare Führungssysteme Mitarbeiter und Vorgesetzte ausbrennen. Habe ich das richtig verstanden? Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
Also sehr spannend. Wir haben ja im Deutschen ein sehr schönes Wort. Wir reden von Führungskraft. Das mag ich lieber als Vorgesetzte. Und Führungskraft ist die Kraft zu führen. Und das ist unglaublich schön. Also ich glaube schon, dass wir mehr Führung brauchen, nicht weniger. Aber halt weniger von der Art, wie wir klassisch Führung uns vorstellen. Da wird dir jemand vorgesetzt und dem musst du dann folgen, weil er dir vorgesetzt worden ist. Sondern du hast Leute herum, die die Kraft haben zu führen und denen folgst du dann. Und teilweise ist es dann auch von dir erfordert, zu führen. Und dann musst du deine Kraft zur Führung nutzen, um andere zu führen. Und das wird, glaube ich, in Zukunft weniger hierarchisch festgesetzt sein, sondern viel stärker sich nach Themen dann zusammensetzen. Aber es gibt ganz wenige Konstellationen, die ohne Führung gut funktionieren. Das gibt's, aber das braucht eine Fähigkeit, sich zu organisieren und typischerweise sehr gut eingespielte Teams, die tatsächlich ohne Führung funktionieren. Ja? Und sonst gibt's halt informelle Führung. Dann gibt's denjenigen oder diejenige häufig. Informelle Führung ist viel stärker bei Frauen ausgeprägt. Die können das viel besser. Die dann im Prinzip die Fäden zusammenhalten, schauen, dass alles gut läuft. Und das ist Führung. Es gibt wenig Konstellationen, die ohne Führung funktionieren.
Das heißt aber durchaus auch jetzt, so wie du das formuliert hast, dass Sprache auch in diesem Kontext Wirklichkeit schafft und dass schon allein das Wort, das ich wähle, eigentlich sehr viel darüber aussagt, wie ich Führung definiere. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema Management versus Leadership und auch dem deutschen versus englischen Begriff? Hast du dazu eine Meinung?
Lange war ich der Meinung, dass Doppelspitzen gut sind. Ja, aus der Beobachtung heraus zum Beispiel Steve Jobs, Tim Cook oder Bill Gates, Steve Ballmer oder auch Zuckerberg, war ich immer auf der einen Seite ein eher nach außen gerichtet, Möglichkeiten ergreifender, nach vorne drängender Leader ist in dieser Sprache. Und auf der anderen Seite jemand, der schaut, dass die Organisation funktionieren kann, der schaut, dass Strukturen funktionieren, dass Leute sich auch wohlfühlen und auch in gewisser Weise aufgehoben sind, der sozusagen der Manager nach innen ist und schaut, dass die Sachen laufen. Und in diesem Zusammenspiel habe ich eigentlich häufig erlebt, dass das sehr gut funktioniert. Und das sieht man auch in vielen kleinen Unternehmen. Da gibt es einen Chef und die rechte Hand, meistens dann der Buchhalter oder Finanzler, der dann auch schaut, dass das läuft. auch bei SAP, eines der großen europäischen Erfolgsgeschichten, also Plattner, Dietmar Hopp, und offensichtlich haben die sich manchmal gegenseitig fast bekriegt, aber waren fast verheiratet, deswegen haben sie sich nicht trennen können. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, wenn du das Unternehmen führen würdest, dann wären wir immer noch eine Bude mit 100 Leuten. Ja, und der andere zu ihm, wenn du das Unternehmen alleine führen würdest, dann wären wir schon längst bankrott. Ja, und das, also ich glaube, solche Spannungsfelder zwischen Leadership und Management, wenn man so will, sondern das sind aus meiner Sicht zwei Aufgaben der Führung. Also da gibt es noch viel, viel mehr, aber wenn man es jetzt zusammenfassen würde, sind das eigentlich zwei Aufgaben der Führung, die häufig besser funktionieren, wenn es zwei Leute gibt, die das machen. Es ist spannend zum Beispiel auch, wenn man neue Arbeitsformen anschaut wie Scrum. Da gibt es einen Scrum Master und einen Product Owner. Der Product Owner ist mehr zuständig fürs Warum und fürs Was und der Scrum Master mehr fürs Wie und fürs Das. Und das heißt also, solche Zusammenspiele funktionieren eigentlich häufig recht gut. Was ich aber auch gelernt habe, selbst dort muss es eine klare Hackordnung geben. Ich habe manchmal den Fehler gemacht, dass ich sozusagen Leute auf die gleiche Ebene gestellt habe, ohne klar abzustimmen, wie das miteinander geht. Und das hat dann auch nicht funktioniert. Also ich glaube, Führung und wer führt und wie die Person führt, ist wichtig. Und das sollte auch einigermaßen klar sein für alle Beteiligten. Das Lustige ist, wir haben in einem Mitarbeiterrat, den wir einberufen haben, um die Zukunft unserer Demokratie weiterzuentwickeln, bei Haufe Mantis, da hatten wir eine Corporate Anthropologist, nennt sie sich, die Jitzke Kramer, sehr spannende Frau. Und die hat gesagt, we humans are ranking beings. Wir denken immer in Rangfolgen. Ja, wir setzen uns in einen Raum rein und schauen, wer ist der Wichtigste am Tisch. Wenn wir, keine Ahnung, wir sind im Restaurant sind und es passt uns was nicht, dann wollen wir auch mit dem Küchenchef sprechen oder mit dem Chef vom Restaurant. Das sind solche Dinge. Das ist halt sehr, sehr tief bei uns drinnen und das müssen wir auch irgendwo akzeptieren. Und ich glaube auch um abzuschließen, um noch wieder auf deine Frage zurückzukommen, dass Führung auch sehr viel Energie sparen kann. Wenn man alle Dinge ohne Führung sich permanent ausmachen muss, dann ist das unglaublich energieraubend. Für bestimmte Sachen gar nicht möglich. Ja, also wir kennen alle diese Sitzungen, wo niemand Ja sagen kann, aber jeder Nein sagen kann. Und das ist halt ein falsch verstandenes, modernes Zusammenarbeitsverständnis aus meiner Sicht. Und von dort her glaube ich, es gibt dieses Leadership und Management, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ist das leider tatsächlich in beiden Bereichen sind es sehr unglückliche Übersetzungen. Das eine wäre der Führer oder die Führerin, ja, das ist schwierig. Und das andere wäre dann der Verwalter und das ist auch nicht viel besser. Ja. Also von dort her, bei solchen Themen bin ich tatsächlich, und ich versuche möglichst wenig englische Begriffe zu verwenden, aber wenn ich über solche Dinge spreche, in dieser Differenzierung zwischen Leadership und Management, dann verwende ich tatsächlich da die englischen. Aber ich finde, Führungskraft funktioniert, aber das ist aus meiner Sicht beides und auch noch viel mehr. Das Einzige, was wir halt, glaube ich, schaffen müssen, ist, dass wir verstehen, dass Führungsaufgaben sehr vielfältig sind und wir heute immer alles in die eine Führungskraft rein projizieren. Die muss alles können. Wenn ein neuer Trend kommt, muss sie das auch gerade noch können. Und ich glaube, das ist eine systematische Überforderung von Führungskräften und deswegen brennen auch so viele aus, weil wir es nicht schaffen, die Aufgabe von Führung auf mehrere Schultern zu verteilen.
Mhm. Heißt das im Umkehrschluss, habe ich das richtig oder interpretiere ich das richtig, dass Systeme, die eigentlich sagen, es sollte keine Einzelperson geben, die bestimmte Entscheidungen trifft, wie beispielsweise Holacracy, dass die nicht, aus deiner Sicht nicht funktionieren oder dass sie nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren und dass wir sehr wohl eben klare Hierarchien brauchen?
Ja, Holacracy und noch viel stärker die Soziokratie, woher das ja eigentlich auch kommt, die haben ja schon ganz spannende Entscheidungsmechanismen. Und einer, der ja das Konsentprinzip heißt, das ist ein großer Unterschied zu Konsens, obwohl es nur ein Buchstabe ist, wo man eigentlich sagt, es werden Entscheidungen getroffen von der Person, die sie vorbringt, sofern es keinen gibt, der einen berechtigten und massiven Widerstand gegen diese Entscheidung hat. Und das ist ja etwas, was wir uns häufig in modernen Arbeitssituationen nicht trauen. Da hat einer einfach nur eine bessere Idee und schon fangen wir an herumzuzirkeln, bis wir den irgendwie eingefangen haben. Ja? Ganz ein schwieriges Entscheidungsmechanismus, den wir als falsch verstandener moderner Führung machen. Ja, es trauen sich ja auch Führungskräfte nicht mehr zu führen, was dann häufig dazu führt, dass wir Mobbing von oben haben. Ja, das erlebt man häufig, dass man sagt, ja, ich darf ja den Leuten nichts mehr sagen, also gebe ich ihnen Empfehlungen und Tipps und so weiter. Führt zu ganz vielen schwierigen Situationen. Und deswegen glaube ich, eben so Consent-Prinzip oder auch der Frédéric Laloux beschreibt es mit Advice-Prozess, finde ich einen ganz spannenden Weg, wo man im Prinzip sagt, jede Person kann alles entscheiden, alles, vorausgesetzt, die Person spricht mit Experten, mit allen bedeutsamen Betroffenen. Dann kann sie aber trotzdem entscheiden und es bleibt weiterhin die Entscheidung dieser Person. Ich bin nicht angewiesen, dass andere, und das ist sogar noch stärker als das Konsensprinzip, das heißt, da kann niemand ein Veto einlegen, sondern ich höre mir das einfach an, was Experten sagen, ich höre mir an, was bedeutsam Betroffene meinen, und dann kann ich trotzdem entscheiden, auch wenn es da Leute gibt, die ihr Veto einlegen würden. Sogar noch einmal einen Schritt weiter, noch mehr Ermächtigung, wenn man so will, von denen, die dann Entscheidungen treffen. Und solche Systeme funktionieren auch. Also ich glaube, wir werden viel stärker in der Zukunft in Führungskonstellationen kommen, in denen mehr Leute mehr Verantwortung übernehmen für klar definierte Bereiche. Wir müssen erst noch herausfinden, wie wir uns das ausmachen können, wer in welchen Situationen führt und dann auch das Gegenstück, wie man dann folgt. Ja? Und ich glaube, das ist ein recht unterbeleuchteter Aspekt von allen Führungsdiskussionen, nämlich was bedeutet denn Folgen? Wir kennen, haben Folgen nur abgespeichert in der Schule. Folgen muss man still sein und das machen, was der Lehrer sagt. Aber es gibt ja auch so ein Folgen, wie man einem Bergführer oder einer Bergführerin folgt. Ja, das heißt, ich entscheide mich, weil die Person sich damit auseinandergesetzt hat. Und ja, falls die Zeit erlaubt, habe ich ein nettes Beispiel, das das sehr anschaulich macht, was Führen und Folgen bedeutet in unserer Zeit.
Sehr gerne.
Okay. Stell dir vor, wir sind eine Gruppe von ein paar Leuten, die gerne Fahrradtouren machen. Und du, Tina, bist diejenige, die immer die perfekten Fahrradtouren plant. Ja, also das heißt, immer wenn du das machst, ist das super, wir sind alle super happy. Und jetzt sagen wir mal in der Runde wieder, ja, in einem Jahr, im Sommer wollen wir eine riesen Fahrradtour machen, 3 Wochen. Wer wird die planen, also wer wird die führen? Alle Blicke richten sich zu dir, Tina. Du sagst, okay, mache ich. Fühlst dich natürlich auch geschmeichelt und machst das dann auch gerne. Und es wird auch sicher super. Und nichtsdestotrotz, nächstes Wochenende fahren wir wieder Fahrrad. Und dann, wer organisiert und plant das? Alle Blicke wieder zu dir, Tina. Und du sagst, hey, stopp, stopp, Jungs. Ja, jetzt einmal leise, soll ja mal jemand anderer machen. Ich mache schon eine Sommertour. Okay, betretenes Schweigen. Niemand will es machen. Plötzlich hebe ich die Hand und sage, ja, ich könnte es doch machen. Und alle denken sich, oh je, da. Weil sich sonst niemand meldet, sagen, okay, mach's mal. So, was passiert? Ich bin jetzt super motiviert, ich mache mal riesen Gedanken, ich mache super Planung, habe mich super vorbereitet, freue mich richtig auf das Ding, für mich auch gut dabei. Sonntag steigen wir alle auf die Räder, ich vorne weg. Super Gefühl, ich fahre alle nach vorne. Kommen zur ersten Kreuzung, rechts, links. Ich sage links. Und du hinten, ja, du meinst es nur gut, ja, weil du kennst den Weg, du kennst deine Leute, fragst, Hermann, hast du nicht überlegt, nach rechts zu fahren? Weil ich weiß, du kannst es viel besser, du weißt es viel besser, du bist die Expertin, vielleicht sogar noch hierarchisch über mir. Was mache ich? Reiß das Fahrrad nach rüber, nach rechts. Mhm. Mein ganzer Plan ist im Arsch. Bei jeder Kreuzung musst du, ich weiß jetzt nicht, wo wir sind und so weiter, musst du mir wieder helfen. Und dann bist du bestätigt, hey, der Hermann kann es halt nicht, dem muss ich jeden kleinen Ding zeigen. Ich bin total frustriert und alle anderen Truppe merken, okay, der Hermann. Und ich stelle da den anderen Weg vor. Du sagst, okay, in der Konsequenz, wenn ich jetzt sage, ich mach's und ihr sagt, ja, dann sage ich, okay, dann heißt es aber auch, dass ihr mir folgt. Und das heißt, mir folgen heißt, mir nachzufahren. Natürlich jetzt nicht über die Klippe runter, aber was kann jetzt schon passieren, wenn wir links fahren anstatt rechts? Das heißt, du würdest jetzt in dieser Situation sagen, okay, der Hermann macht das jetzt. Ich weiß, rechts wäre es besser, aber ich sage nichts. Ich mache keinen Tipp, ich mache keine Frage, ich mache keinen Zwinker mit den Augen, sondern mit voller Unterstützung seiner Führung fahre ich jetzt nach links. Und selbst wenn einer in der Truppe fragt, wäre es nicht besser rechts, sage ich, nein, links fahren wir jetzt. Ja, also ich unterstütze den Hermann dabei. Und jetzt gibt es dann 2 mögliche Ausgänge von dieser Fahrradfahrt. Links, es ist anders, als wie du es gemacht hättest, aber vielleicht finden es die Leute cool, es war toll, man hat andere Sachen gesehen, es war gut. Das heißt, am Schluss war die Fahrradtour sogar besser, als du es erwartet hättest, wenn du es gemacht hättest auf die Schnelle. Vielleicht. Mhm. Dann hätte plötzlich einen, Englisch heißt es Belief Update, also eine Aktualisierung deiner Überzeugung, dass der Hermann das vielleicht doch kann. Er macht es anders als ich, aber macht es gut. Dann bist du das nächste Mal eher bereit zu folgen. Oder es wird tatsächlich ein Desaster. Aber dann bin ich verantwortlich als Hermann. Ja, weil mir hat niemand reingepfuscht. Das war mein Plan und der war nicht gut. Das heißt, dann habe ich eine Lernerfahrung gemacht und werde das nächste Mal, wenn ich tatsächlich wieder das plane, mich dann vielleicht kurz mit dir abstimmen und werde zu dir kommen, Tina, schau mal, ich würde gerne das und das machen, wie meinst du? Aber dann ist das was ganz was anderes. Da bist du nicht von hinten gekommen und mir reingekrätscht, sondern ich bin zu dir gekommen und wollte dein Feedback und kann dann immer noch damit entscheiden, was ich mache. Und das ist das, was ich häufig erlebe, dass wir heute modern aus formeller Führung heraus Verantwortung delegieren. Dann lassen wir es die Leute machen, aber dann kommt immer dieses Geklage, ja, aber die denken zu wenig weit und die verstehen nicht die Zusammenhänge, da muss ich ihnen nur helfen und Tipps geben und dann sagen, es ist nicht so gut, weil sie nicht so. Und eben genau das passiert, weil wenn ich jetzt nach rechts gefahren bin, weil du es hinten reingesprochen hast, das nächste Mal, wenn ich mich melde, werde ich mir dann noch einmal so anstrengen, eine gute Tour zu machen, weil ich weiß, das nächste Mal springst du mir eh gerade wieder ins Kreuz.
Na ja? Klar.
Das ist auch, weil wir nicht mehr wissen, was ist jetzt wirklich nur ein freundlich gemeinter Rat oder vielleicht eine ernst gemeinte Frage oder was ist wirklich eine Anweisung, die verklausuliert ist durch eine Frage. Das ist nämlich auf der anderen Seite die Frustration, ich habe jetzt die Aufgabe übernommen, ein Projekt und so weiter und komme mit dem ersten Vorschlag und schon wird man von oben reingeklatscht und so weiter. Und das ist etwas, was wir heute so häufig erleben in diesen Zusammenarbeiten, wo nicht mehr ganz klar ist, wer jetzt führt und wer folgt, dass wir das uns eigentlich neu ausmachen müssen. Und deswegen meine Empfehlung, aus dieser Geschichte heraus gibt es immer zwei Empfehlungen. Für den, der Führung übernimmt und für den, der Führung übergibt. Und das heißt, wenn ich jetzt die Person bin, die Führung übernimmt, dann sage ich, okay, ich übernehme das, aber das sind die Spielregeln, zu denen ich das gerne machen würde. Und ist das für euch in Ordnung? Und dann auch, wenn ich vor dieser Kreuzung bin und von hinten kommt die Tina und sagt, du willst nicht lieber rechts fahren, dann sage ich, nein, ich habe links geplant. Ich fahre jetzt links, bitte folge mir. Und nicht gerade sofort, oh, jetzt kommt die Tina wieder und kriegt mir rein und jetzt muss ich rechts fahren, ich armes Opfer. Nein, sondern zu sagen, wenn ich die Verantwortung übernehme zu führen, dann muss ich auch führen, auch einmal gegen Widerstand. Und auch wenn das meine Vorgesetzte ist, der ich dann sage, nein, ich gehe jetzt da lang. Brauche natürlich Rückgrat. Dann muss ich es auch gut geplant haben, dass ich der Meinung bin, das ist gut. Aber dann ziehe ich das auch durch. Ja, das ist natürlich auch Kamikaze durchgehen und auch nicht Autismus durchgehen, aber trotzdem überzeugt sein von dem, was man macht und das auch manchmal gegen Widerstand zu machen. Also das heißt, nicht sofort in die Opferrolle zu fallen, weil das ist ja schon mit der ersten Frage, haben wir häufig in dem, als einer der Führung übernommen hat, dann die Opferrolle. Und auf der anderen Seite meine Empfehlung für die, die Führung übergeben, auch ganz einfach, das ist noch viel einfacher, aber viel schwieriger umzusetzen, ist einfach Schnauze halten. Ja, also wirklich ganz bewusst nichts zu sagen, keine Frage zu stellen, kein ungefordertes Feedback zu geben. Natürlich, wenn man gefragt wird, dann definitiv. Aber sonst nicht, außer es ist wirklich eine große Katastrophe. Dann habe ich das zum Beispiel mal einem erzählt. Ich sage, ja, schon gut. Aber weißt, meine Mitarbeiter, da haben sich so ein Team gefunden, die wollten die Weihnachtsfeier organisieren. Und dann haben die Idioten, ich überspitze es jetzt ein bisschen, haben die Idioten natürlich tatsächlich die Weihnachtsfeier organisiert an einem Ort, wo kein Bus, kein Auto, nichts hinfahrt. Wie soll denn das funktionieren? Da muss ich doch eingreifen. Dann sage ich, wieso? Ist die Existenz der Firma gefährdet durch diese Entscheidung, die Weihnachtsfeier dort zu machen? Nein. Kostet es mehr? Nein. Das heißt, das einzige Risiko, das du hast, ist, dass die Weihnachtsfeier nicht so gut wird, wie wenn du sie organisiert hättest und alles abgesegnet hättest. Aber es könnte ja auch die Chance sein, weil du jetzt so weit weg bist und nicht so viele Busse fahren, dass dann die Leute länger bleiben, es total cool finden und so weiter. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum du da reingrätschen musst. Aber selbst bei so kleinen Dingen haben dann eben die Verantwortung übergeben, das Gefühl, ich muss die noch anpushen, dazu besser zu machen. Mhm. Und wenn jetzt die zwei oder das Team, das das organisiert hat, die Weihnachtsfeier machen und die ist an dem Ort und alle Kollegen sagen, was ist das für ein scheiß Ort, dann ist das ihre Verantwortung. Und dann stehen die ganz anders in der Verantwortung. Ich habe lange Mühe damit gehabt, bis ich verstanden habe, okay, Verantwortung heißt, ich muss Rede und Antwort stehen, verantworten. Also ich muss Antworten geben für das, warum ich was gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Das ist eigentlich fast alles. Und das ist halt etwas, was wir echt lernen müssen als Führungskräfte, wenn wir Verantwortung delegieren, dass ich mir gut überlege, delegiere ich das an diese Person? Und wenn ja, dann auch wirklich in aller Konsequenz. Auch dann mit der Gefahr, dass das einmal schief gehen kann.
Und wie sehr denkst du, dass es wichtig ist, die grundlegenden Grundsätze und Annahmen für solche Führungsprinzipien offenzulegen, transparent zu machen und auch diese Rahmenbedingungen zu definieren? Also zum Beispiel solche Geschichten im Unternehmen zu erzählen als Beispiele und darüber zu reden und auch Regeln einzuführen, explizit zu machen, wie zum Beispiel Disagree and Commit. Du kannst alles besprechen, was du möchtest, aber irgendwann, wenn wir uns einig sind, dann sind wir uns einig und dann ist es das auch. Also inwiefern glaubst du, diese Dinge sollten auf der Verantwortung des oder der einzelnen Lasten sich so entsprechend zu verhalten und inwiefern geht es um Kompetenzen von Menschen und inwiefern geht es aber um auch Systeme, die entsprechend aufgesetzt sein müssen, Regeln, die entsprechend definiert und ausgesprochen sein müssen, damit das funktionieren kann. Also auch gegenseitige Erwartungshaltungen genau für solche Situationen, die definiert sind und ausgesprochen sind.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es geht nicht nur darum, dass die Regeln ausgesprochen sind, sondern Regeln müssen auch eingeübt sein. Und es muss auch häufig irgendwo auch gewisse Unterstützung geben, Infrastruktur, damit das funktioniert. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, im Scrum, dort ist es mit Product Owner und Scrum Master relativ klar definiert. Da gibt es Ausbildungen, wo man lernen kann. Ich werde Scrum Master, ich werde Product Owner, wo ganz klar auch die Rituale definiert sind, die man dann macht. Ja, ich mache Backlog Grooming, ist alles auf Englisch natürlich, Backlog Grooming und Scrum Poker, Einschätzungspoker und so weiter. Also Instrumente und auch klare Regeln und die sind dann auch eingeübt von den Leuten, die haben sich gelernt. Und dann funktioniert es auch einigermaßen gut. Und man muss erst die Regeln beherrschen, bevor man sie brechen kann. Das ist ein wichtiger Weg. Man kann es natürlich weiterentwickeln, aber als erstes sollte man es einmal beherrschen, wie es so gedacht ist und das dann auch machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig in vielen anderen Führungszusammenarbeiten. Manche Führungskräfte, also mir ist das noch im Kopf, mir hat einer gesagt, ja, ich habe meine Liste, sogar meine Gebrauchsanweisung, wie man mit mir als Führungskraft umgehen kann. Aber ich habe die dann nie bekommen. Also es hat nicht wirklich gestimmt. Aber solche Sachen sind natürlich hilfreich, wenn ich weiß, was will mein Chef und wie will der das haben und auch umgekehrt. Weil wir das wichtig finden, dass man sich das ausmacht, haben wir mal ein Kartenspiel entwickelt, das heißt Gicken, wo man sich sozusagen Führung ausgicken kann. Und die Idee ist, dass wir sagen, es gibt eigentlich so grundsätzlich vier Arten von Führungsformen. Das eine ist sozusagen die Band mit dem Bandleader. Also denke Madonna, Leonard Cohen. Da gibt es jemanden, der vorne steht, der genau weiß, wie das Stück sich anfühlen soll, wie es ausschauen muss, wer was macht. Und die delegiert dann Aufgaben, verteilt die Aufgaben, aber ist im Prinzip für alles verantwortlich und steht auch vorne. Kann natürlich für Fälle sein, wo man super Experten hat. Kann natürlich aber auch Anwendungsfälle sein, wo man sagt, das ist jetzt was, das muss jemand machen. Ja, weil das ist nicht besonders anspruchsvoll, aber da wollen wir jetzt einfach einen, der sich darum kümmert. Und wenn die Person Zuarbeit von uns will, dann bekommt sie sie. Aber jetzt ohne groß dann auch noch die zu belehren und zu sagen, wo ich es besser machen kann, sondern wir arbeiten da einfach zu für diese Aufgabe. Sagen wir, okay, Bandleader. Dann das zweite ist das Orchester. Da gibt es jemanden, Dirigenten, der spielt kein Instrument, sondern organisiert das Ganze, gibt einen Rahmen vor, schaut, dass das alles läuft, aber jeder hat seine eigene Aufgabe, die er auch selbstständig ausführen muss. Plus, der Dirigent übergibt sogar manchmal die gesamte Führung vom gesamten Orchester für bestimmte Passagen an die erste Geige oder an die Oboe und so weiter und holt es dann auch wieder zurück. Ja, das ist so Orchester mit Dirigent. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Führungsstile. Jetzt zum Beispiel an Herbert von Karajan und modernere Dirigenten sind Welten dazwischen, aber vom Mechanismus ist immer das Gleiche. Dann gibt es die Band Frontmann, Frontfrau war die erste Formation, Entschuldigung. Frontmann, Frontfrau, also wirklich jemand ganz vorne. Die dritte Formation ist die Band, da denkt man so an ABBA oder an die Beatles. Das heißt, da gibt es für einzelne Stücke gibt's eine Person, die ist verantwortlich für das Stück. Und die führt dann dieses Stück. Vielleicht singt sie es, vielleicht hat sie es komponiert und so weiter. Also das heißt, es wäre Formation, wo man sagt, wir haben bestimmte Aufgaben und die haben wir entsprechend verteilt. Vielleicht machen wir mal das Beispiel Weihnachtsfeier wieder. Frontmann, Frontfrau, da gibt es eine Person, die weiß genau, wie die perfekte Weihnachtsfeier ausschaut. Die hat dann ihre Zuarbeiter für Logistik, für Catering, für Musik und so weiter, wo die sagt, ich will diese Musik haben, ich will diese Dekoration haben, ich will das und die anderen arbeiten zu. Im Orchester Weil dann irgendwie, da gibt es jemanden, der fürs große Ganze schaut und gemeinsam die Strategie festlegt und dann sagt, okay, du machst das und das, aber alles anschaut und auch schaut, dass es gut ist und dass es zusammenspielt und dann auch teilweise übergibt, aber das Ganze im Rahmen hat. Dann wäre bei Band, wäre es, jemand macht Logistik, jemand macht Musik, jemand macht Dekoration, wie auch immer. Und die sind vollständig selbstverantwortlich. Natürlich müssen die sich abstimmen, nicht, dass der eine James Bond Essen hat und der andere Tanz der Vampire Dekoration. Grundsätzlich hat da jeder seinen Bereich vorab definiert und füllt den aus. Und dann, letzte Formation ist die Jazz Combo. Dort gibt es keine Führung, sondern eigentlich immer nur situativ. Das heißt, die müssen gut eingespielt sein, weil so situative Führung bedeutet immer, da gibt es dann solche Mechanismen, ich übernehme Führung, ich übergebe Führung für die nächste Phase. Also ist zum Beispiel sehr formalisiert bei Piloten. Pilot und Copilot sind ja eigentlich gleichwertig. Und dann sagt der eine, der es übernimmt, sagt, mein Flugzeug. Und der andere sagt, ja, dein Flugzeug. Und damit ist die Führung übergeben. Und da gibt es ein ganzes Ritual, das dazugehört, was man machen muss, wenn man die Führung übernimmt. Und das gibt es im Jazz auch. Es gibt einen bestimmten Rhythmus, auf den sich die Gruppe eingelassen hat. In dem muss ich natürlich spielen. Und dann mit Augenkontakt und verschiedenen anderen Sachen übergibt man dann Führung und übernimmt man Führung. Und das würde jetzt heißen, wenn ich jetzt eine Weihnachtsfeier nach Jazz-Combo organisiere, dann gibt es immer eine Liste, einmal in der Woche gibt es eine Liste an Aufgaben, die zu machen sind und jeder nimmt sich die, die jetzt gerade anfallen, situativ und übernimmt dann für diese Aufgabe, die er in dem Moment situativ übernommen hat, die Führung. Alle, die haben Führung, also es gibt keine, die keine Führung hat, es ist nur fluidere Führung, wer die Führung hat und wie die auch übergeben wird und nach welchen Systemen. Und die haben das Kartenspiel entwickelt, um das eben auszumachen und dann auch zu merken, wenn man sagt, okay, wir machen das als Jazz-Combo und dann irgendwo jemand holt einen Dirigentenstab raus, dann merkt man eben, das passt nicht zusammen.
Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil okay, es gibt unterschiedliche Formen, wie man Rollen auslegen kann, wie man sich organisieren kann, aber wer entscheidet das? Also wer entscheidet, in welchem Modus wir spielen, in einer Organisation, in einer Zusammenkunft von Menschen, wer entscheidet optimalerweise, wer Führung übernehmen sollte und in welcher Form Führung organisiert sein sollte?
Also es gibt jetzt die klassischen Arbeitsbeziehungen und Organisationen, da gibt es formelle Führung, also diese Vorgesetzten. Häufig versuchen die ja heutzutage, dass mehr Leute mehr Verantwortung übernehmen. Und die wollen ja dann auch, dass Projektgruppen oder so irgendwas, sowas organisiert wird. Und das heißt, wenn ich jetzt als Nicht-Vorgesetzter in so eine Rolle reinkomme, dann kann ich ja von mir aus sagen, okay, ihr wollt, dass ich das Projekt führe, dann will ich jetzt aber klar machen, auf welche Art wir das machen. Auch ganz wichtig, auch in Absprache mit meinem Vorgesetzten. Das heißt, wo sind meine Kompetenzen, was darf ich machen, auch was kann ich machen natürlich. Und das klar abzumachen, das kann ich machen. Ja. Wenn ich ein Projekt übernehme, kann ich mich hinstellen und sagen, ich würde das gern so machen. Und das dann auch explizit vereinbaren. Ja, und dann kann man dann auch, wenn die Vereinbarung nicht eingehalten wird, von wem auch immer, kann ich zumindest darauf referenzieren und sagen, hey, irgendwie funktioniert das nicht, wollen wir es ändern. Wenn ich Vorgesetzter oder Vorgesetzte bin und ich will sowas machen, dann kann ich das ja sogar selbst initiieren. Ich kann das zumindest auch für die Sachen machen, in denen ich führe. Kann ja sagen, so hätte ich das gern, so würde ich das gerne machen. Und häufig finden sich ja auch zunehmend Gruppen zusammen, die etwas machen müssen, die wild durch Hierarchien zusammengewürfelt sind, so Projektaufgaben oder so. Da finde ich, es ist immanent wichtig, dass man sich am Anfang klar macht, wer führt es, was wird von dieser Führung erwartet und wie folgen wir. Weil da wird häufig so viel Zeit vergeudet durch unklare Verantwortlichkeiten, da macht es niemand oder mehrere Personen, häufig eher niemand als mehrere Personen. Und dann jeder hat seine Meinung, ja, aber niemand setzt es dann um. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, aber da gibt es in jedem Fall, auch dort muss ich nicht das Opfer einer Organisation sein, ja, oder von meinem Vorgesetzten, sondern dort, wo ich involviert bin, kann ich, insbesondere wenn ich die Person bin, die Führungsverantwortung übernehmen soll, in welcher Art auch immer, kann ich das definitiv initiieren, dass man darüber spricht und sich auch darüber einigt. Ja, ob ich dann der Meinung bin, dass das so ist, wie ich es gerne geregelt hätte, ist noch mal was anderes. Aber häufig, wenn ich die Person bin, die das initiiert, kann ich meistens auch relativ weit gestalten. Problem liegt ja dann meistens nicht in der Vereinbarung, wie man es machen will, sondern eher dann in der Umsetzung. Und deswegen würde ich sehr darauf pochen, es gut zu vereinbaren. Und wenn es dann nicht der Absprache entspricht, dann kann ich anfangen, eine Aussprache zu suchen. Das ist etwas, was ich von Christian Steiger von der Haufengruppe gelernt habe. Keine Aussprache ohne Absprache. Also ich treffe erst eine Absprache, ich vereinbare das, wie wir es machen und sagen alle in Ordnung. Und dann kommen die Schwierigkeiten meistens in der Umsetzung. Und dann kann ich aber zumindest auf die Absprache referenzieren und sagen, so haben wir es abgemacht, worum geht es jetzt nicht? Heute ist es bei uns noch nicht so integriert, dass wir uns klar ausmachen, wie wir zusammenarbeiten. Und das ist das, was du angesprochen hast. Sondern wir haben das alte Modell, da gibt es einen Chef und der sagt alles, wie es geht und die anderen sollen es einfach so machen. Jetzt plötzlich ist das anders, aber da fehlen uns noch die Instrumente. Und ich glaube, sich das zu veranschaulichen, wie man es machen will, auch solche Geschichten zu haben, die einem das immer wieder vor Augen führen, ist hilfreich, um die Zusammenarbeit in der Zukunft besser zu gestalten.
Also grundsätzlich sich mitzunehmen, dass man, wenn man Verantwortung übernimmt, auch explizit macht und ausspricht, was man braucht, damit man diese Verantwortung auch übernehmen kann und damit man diese Rolle leben kann, macht, finde ich, total Sinn. Ich sehe in vielen Organisationen, dass sie versuchen, von einem sehr klassischen Führungsbild ein bisschen wegzukommen. Also zu sagen, bei uns bedeutet Führung nicht mehr ausschließlich Mitarbeiterverantwortung im klassischen Sinne, also Mitarbeiter, die mir zugeordnet sind im Organigramm, sondern People Management ist sozusagen einfach eine Aufgabe, die im Unternehmen stattfindet, aber es finden auch ganz viele andere Aufgaben statt. Trotzdem ist in vielen Köpfen einfach auch gesellschaftlich sehr stark verankert, je mehr Geld, Budget und Mitarbeiter ich habe, desto wichtiger bin ich. Und das heißt, ich kann in Organisationen, zumindest meiner Wahrnehmung nach, sehr viel predigen, Mitarbeiterführung, Führungsspanne und so weiter sind nicht die Dinge, die dich relevant oder wichtig machen, sondern das ist eben eine von vielen Aufgaben. In der Realität wird es oft dann anders interpretiert und so trotzdem irgendwie Macht demonstriert. Wie kann man als Unternehmen da dagegen arbeiten oder wirklich eine Kultur schaffen, wo nicht sich automatisch dieses Selbstverständnis einstellt, je mehr Budget, Mitarbeiter und Co., desto wichtiger, sondern andere Kriterien, warum jemand wichtig ist oder Impact hat oder im Unternehmen echt was bewegt.
Als erstes, glaube ich, muss man die Realität anerkennen, dass es eben so ist, dass Leute, die über Budget entscheiden können und darüber entscheiden können, ob jemand Karriere macht oder Lohnerhöhung bekommt oder auch gekündigt wird, dass das Macht ist und dass das auch im Unternehmen dann so wirkt. Und die Frage ist, wenn man nur sagt, okay, das ist eine Aufgabe, viele andere gibt es auch noch, die sind genauso wichtig, dann stimmt das nicht. Also wenn ich tatsächlich davon wegkommen wollte, dann muss ich genau an diesen Punkten ansetzen, andere Entscheidungsmechanismen zu etablieren. Dass ich zum Beispiel sage, Budgets ist, jeder kann entscheiden. Also ich meine, da gibt es ganz extreme Fälle. Ich mache jetzt ein extremes Beispiel, dass das im Prinzip offen ist, wie viel Geld die Firma zur Verfügung hat. Und jeder kann zum Beispiel über den Advice-Prozess sagen, ich nehme jetzt diesen Betrag am Budget für das und das. Ja, ich muss davor mit Experten sprechen, allen bedeutsamen Betroffenen, und dann mache ich das. Und in dem Moment, wo ich quasi die Budgethoheit jeder Person gebe und nicht irgendwie im Gremium oder sonst irgendwas, dann habe ich einmal diese Macht verteilt. Und da gibt es gute Beispiele, dass das funktioniert, aber da braucht es halt viele Sachen auch mit dazu. Da braucht es die Transparenz, dass auch die Tools dafür, das heißt, ich muss gute Möglichkeit haben, dass jeder im Unternehmen sehen kann, wie viel ist Budget, wie viel ist überhaupt schon verplant, wie viel ist noch verfügbar, wer hat was gemacht damit, und dann auch die Person Rede und Antwort stehen muss für das, was sie dann damit gemacht hat. Typischerweise geht es dann mehr Feiglinge als Draufgänger in solchen Situationen. Das heißt, muss man dann auch lernen, dass plötzlich das Budget da und niemand nimmt. Und auch das Gleiche mit Beförderungsentscheidungen und auch Entlassungsentscheidungen. Nur dann, wenn ich die über anderen Mechanismus regle, und auch dort gibt es Beispiele, wie man es anders machen kann, kann ich das aufbrechen. Und ich war am Anfang auch ein bisschen naiver und habe gedacht, ja, aber wenn man gute Ideen hat und so weiter, da geht es schon. Aber ich habe da merken müssen, solange die Leute, die dann tatsächlich die Macht haben, die gut gesinnt sind, funktioniert das alles, da brauchst du nichts. Aber in dem Moment, aus welchen Gründen auch immer sich das ändert, laufst einfach auf. Und dann fühlt sich das ganz anders an. Und ich bin mir bewusst, dass ich häufig die glückliche Situation gehabt habe, dass die Leute, also ich habe nicht, doch, ich habe eigentlich fast immer Situationen gehabt, wo ich finanziell und personell von anderen abhängig war, aber häufig waren es direkte Kunden. Auch nicht viel einfacher, aber andere Situation. Man hat zumindest mehr Kunden und mehr potenzielle Geldgeber als Chefs. Chef habe ich immer nur einen. Wenn ich mit einem Kunden Probleme habe, kann ich versuchen, einen anderen Kunden zu finden. Wenn ich mit einem Geldgeber Probleme habe, kann ich versuchen, einen anderen Geldgeber zu finden. In der Unternehmung, wenn ich Probleme mit meinem Chef habe, muss ich meistens das Unternehmen verlassen. Und deswegen weiß ich um diese Realität. Und wenn ich die Realität aufbrechen wollte, dann muss ich tatsächlich diese Instrumente der Macht anders gestalten. Mhm. Und sonst muss ich damit leben, dass die Macht so ist, wie sie ist.
Ja, eine ernüchternde, aber wahrscheinlich sehr treffende Analyse. Jetzt haben wir schon sehr viel gesprochen und könnten noch wirklich lang weitersprechen. Aber wenn ich versuche, dir so eine Abschlussfrage zu stellen, die jetzt diese vielen philosophischen Gedanken auch herunterbrechen auf das Hier und Jetzt für jeden Einzelnen. Was könntest du oder was würdest du Zuhörern empfehlen, zu konsumieren, zu lesen, anzusehen, zu tun, wenn sie sich mit aus deiner Sicht zielführenden modernen Konzepten von Führung auseinandersetzen wollen? Hast du einen Tipp für ein gutes Buch oder einen YouTube-Channel oder ein Konzept, das man sich ansehen sollte, wenn man sich für das Thema Führung im weitesten Sinne interessiert und da aber vielleicht zwei Schritte weitergehen möchte, als nur die Headlines zu kennen?
Ich glaube, ein Buch, das ich sehr gut empfehlen kann, ist wahrscheinlich jetzt inzwischen 60 Jahre alt, Peter Drucker. Da sind unglaublich viele weise Sachen drinnen, die in ihrer Essenz immer noch richtig sind. Und er hat ja damals von Wissensarbeitern gesprochen und gesagt, dass man Wissensarbeiterunternehmen so führen muss wie freiwillige Organisationen. Viele gute Dinge drinnen. Also das ist für mich so ein grundlegendes Werk, das ich jedem sehr empfehlen kann. Wenn es so um moderne Geschichten geht, auch schon sehr ausgelutscht, aber trotzdem sinnvoll zu lesen, ist Reinventing Organizations von Frédéric Laloux. Mhm. Da bekommt man einfach Inspiration, wie es anders gehen könnte. Und da gibt es dann auch viel Wiki und andere Sachen dazu, die sehr viel Handwerkszeug geben. Und lustigerweise haben die alle recht viel Ähnlichkeiten mit Soziokratie. Ich referenziere lieber auf Soziokratie als auf Holocracy, weil mir Holocracy zu mechanistisch ist. Aber eigentlich haben die viele die gleichen Ideen. So als generelle Empfehlung würde ich sagen, auch viel in sich selbst reinzuhören und Mut zu haben. Und vor allem, ich merke das auch bei mir immer wieder, wir rutschen so gerne in die Opferrolle rein, weil die uns moralisch überlegen macht. Aus dieser Opferrolle rauszugehen, wie ich mich manchmal in der Firma fühle, ob als Mitarbeiter oder als Vorgesetzte oder als Sandwich oder wie auch immer, wo wir immer sagen, die anderen versuchen das selbst zu gestalten. Und häufig kann man viele Sachen selbst gestalten. Und im schlimmsten Fall, ich mache es jetzt nicht wieder Camus, man muss aus dem Leben scheiden, man kann auch aus dem Unternehmen scheiden. Ja. Also man muss sich nicht so einengen, dadurch, dass man sagt, ich leide da jetzt so massiv oder ich kann das nicht machen, was ich will. Meistens gibt es woanders die Möglichkeiten, die halt auch mit Risiko verbunden sind, aber dann auch wieder Dinge aufmachen. Also von dort her, wir sind nicht Gefangene im Unternehmen und wir können aber selbst in dem Unternehmen, in dem wir sind, häufig mehr gestalten, wenn wir wissen, was wir wollen und das dann auch versuchen, in die Realität zu bringen.
Vielen Dank für diese weisen Abschlussworte. Love it, change it or leave it, sozusagen in anderen Worten. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für deine wertvollen Gedanken.
Vielen Dank für die tollen Fragen und den super Austausch.
Ja, und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle Inhalte, die sonst noch notwendig sind, findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.